Willkommen bei Panic to Purpose.
Wir sind Vanessa und Rebecca. In diesem Podcast greifen wir echte Themen rund um mentale Gesundheit auf, tauchen tief ein, recherchieren und machen daraus Geschichten, die bewegen. Persönlich, intensiv, nah dran. Jede Folge ein neues Stück Realität, weil du nicht alleine bist.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Hello, meine Freunde, beziehungsweise unsere Hörer und Hörerinnen. Ich bin's mal wieder ganz alleine, Becky. Vanni hat mich nicht im Stich gelassen, aber die Gute ist einfach aktuell so oft auf Business-Trips, dass sich manchmal unsere Kalender einfach überschneiden und es sich dann einfach, ja, doch anbietet, dass ich einfach mal eine Folge alleine aufnehme. Ich meine, die letzte war ja unsere Social-Media-Folge und ich hoffe, dass die sehr gut bei euch ankam. Tatsächlich haben wir heute auch ein Thema dabei oder habe ich ein Thema dabei, was mich selbst auch ein wenig betrifft. Jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, was geht's denn jetzt? Also um Dating wird es wahrscheinlich bei mir nicht gehen. Aber ich greife das Thema Alkohol und Panikattacken heute auf. Ja, habe euch da auch eine Hörergeschichte mitgebracht, aber ja, muss an der Stelle sagen, dass sie nicht ganz genau meine Geschichte ist, aber wir euch natürlich auch wieder so ein bisschen, ja, eine spannende Geschichte mitbringen wollten. Und auch bei dem Thema eignet sich das eigentlich ganz gut. Wer bisher auch nur unsere alten Folgen gehört hat, wundere dich nicht. Wir haben ja unser neues Folgenformat, in dem wir eine Geschichte aus der Ich-Perspektive immer mitbringen und dazwischen das auch mit Fakten oder unseren Erfahrungen oder auch anderen Themen irgendwie so ein bisschen befüllen. Ich hoffe, dass es euch soweit gut geht. Vanni und ich stellen uns ja anfangs immer so ein bisschen die Frage. Und ich muss sagen, an sich bin ich relativ gechillt, relativ entspannt. Ich finde an sich das herbstliche Regenwetter gar nicht so schlecht. Also insbesondere heute, wenn ich die Folge aufnehme, ist es ja eigentlich dann richtig gemütlich, hier im Schlafzimmer auf dem Bett zu sitzen und einfach mal vor sich selbst hin zu quatschen und im Hintergrund auch den Regen prasseln zu hören. Habe ich gerade Regen gesagt? Den Regen prasseln zu hören. Ja, meine Katze macht sich gerade auch schon gemütlich. Die hört uns irgendwie auch immer zu. Also auch wenn ich alleine aufnehme, ist sie immer da. Aber auch wenn Vanni und ich aufnehmen, sitzt sie einfach neben mir. Und ich glaube, sie hört unseren Podcast auch sehr gerne. Schade, dass sie kein Spotify hat und sich abonnieren kann. Also auch an dieser Stelle, abonniert uns, bewertet uns und wir sind immer froh, von euch einfach eine Rückmeldung zu erhalten. Mir fällt auch auf, dass ich, wenn ich alleine spreche, sehr oft uns sage. Ich werde das wahrscheinlich im weiteren Verlauf der Folge entweder reduzieren, hoffentlich, oder auch einfach wegschneiden, sodass es euch nicht einfach nervt. Aber an der Stelle würde ich sagen, bevor ich euch jetzt hier mit weiteren Selbstgesprächen von mir langweile, starten wir. Teil 1. Jahre der Normalität. Wenn ich heute zurückblicke, erscheint es mir fast unwirklich, wie selbstverständlich Alkohol einmal zu meinem Leben gehörte. Er war da wie die Musik im Radio oder das Summen der Straßenlaternen in der Nacht. Kaum bemerkbar, selbstverständlich, normal. Ich denke an die ersten Sommerabende im Park. Wir waren eine Clique von 10, 12 Leuten, saßen auf Decken und mit einer Bluetooth-Box ausgestattet. Wein in der Hand, Chips im Rucksack, Sonnenuntergang über der Stadt. Alles war leicht. Niemand von uns dachte darüber nach, was wir da eigentlich taten. Wir waren jung, wir waren frei und Alkohol gehörte zu diesem Gefühl, als sei er ein Teil unserer DNA. Später, als das Leben schneller wurde, Studium, Arbeit, Beziehungen, war er immer noch da. In Bars, Clubs, WG-Küchen. Es gab keine Nacht, in der ich dachte, oh nein, das war jetzt zu viel. Ich hatte zwar manchmal Abstürze, manchmal auch kleine Erinnerungslücken, aber nicht oft. Wenn ich trank, war ich nicht komplett jemand anderes. Ich war nur eine lautere, lockere Version meiner selbst. Jahre vergingen so. Es gab keine Warnzeichen. kein schlechtes Erwachen am nächsten Morgen. Außer vielleicht einem schweren Kopf, der mit Kaffee und fettigem Frühstück schnell wieder verschwand. Nichts, was mir hätte zeigen können, dass in meinem Leben irgendwann ein Bruch kommen würde. Damals wusste ich nicht, dass ein einziger Moment reicht, um alles zu verändern. Statistisch gesehen trinken tatsächlich 90% aller Erwachsenen in Deutschland Alkohol. Für viele ist eben dieser auch Teil des Alltags, eingebunden in Feiern, Traditionen, Geselligkeit. Und das Bild ist einfach, Alkohol gehört dazu. Wichtig ist an der Stelle, dass natürlich nicht jeder, der trinkt, auch Probleme entwickelt. Viele Menschen konsumieren Alkohol über Jahre scheinbar problemlos. Aber scheinbar ist hier eben das entscheidende Wort. Denn auch wenn keine offensichtlichen Schäden auftreten, arbeitet der Körper im Hintergrund. Alkohol ist ein Nervengift, er verändert Prozesse im Gehirn, belastet Organe und beeinflusst den Schlaf. In Kombination mit anderen Substanzen, wie zum Beispiel auch Koffein, können dann diese Effekte plötzlich und heftig zum Vorschein kommen. Ich weiß ja nicht, ob das euch genauso geht. Ich fand früher, wenn man dann so auf den ganzen Weinfesten rumgetorkelt ist und in Clubs war und vorher dann auch ja krass vorgeglüht hat, konnte man am nächsten Morgen trotzdem irgendwie noch normal weitermachen. Also tatsächlich war das bei mir dann früher auch so. In meiner Heimatstadt waren wir dann auch jedes Wochenende irgendwie in Clubs feiern. Am Tag darauf hatte ich dann zum Beispiel Tennisspiele, Tennisturniere und habe dann mit wenig Schlaf und eigentlich irgendwie noch Alkoholintus dann den ganzen Tag bei 30 Grad auf dem Platz gestanden und habe trotzdem super performen können. Und wenn ich heutzutage feiern gehe, Leute, also ich bin da ganz ehrlich, ich brauche da wirklich irgendwie super viel Energie. Also entweder muss ich mich vorher noch hinlegen und schlafen, bin dann vielleicht auch ready, oder ich habe halt einfach nach dem Feiern gehen, ja, also eigentlich muss ich das ganze Wochenende dann für Recovery einplanen, weil ich dann einfach durch bin. Und da geht es mir tatsächlich jetzt nicht ums krasse Trinken. Auch das kann ich tatsächlich nicht mehr so wie vorher. Aber ich finde es einfach, also irgendwie signalisiert einem der Körper so, ciao Kakao, du musst jetzt einfach den ganzen Tag im Bett liegen und schlafen, weil du einfach durch bist. Und ich weiß ja nicht, ob euch das dann auch, weiß ich nicht, mit ab 30 auch so ging. Ich muss aber auch an der Stelle sagen, ich muss halt ein bisschen schmunzeln, weil ich selber, also gefühlt bin ich dann auch schon manchmal so eine Oma. Mir macht zwar Feiern gehen auch super viel Spaß, weil ich auch super gern tanze, aber also mit Anfang 20 hatte ich so eine Freundesgruppe, wo dann zum Teil auch ja so Anfang, Mitte 30-Jährige auch dabei waren und die waren krass motiviert, die haben super lang durchgehalten und halt so lange wie wir auch. Also die hatten genau dasselbe Energielevel. Und heutzutage bin ich ja jetzt Anfang 30 und wenn wir irgendwie die nochmal sehen und mit denen auch weggehen oder irgendwie was machen, die sind ja dann jetzt schon einfach 10 Jahre älter, also Anfang 40, und die haben immer noch dieses Energielevel und ich aber nicht. Also ich bin dann einfach durch und habe auch einfach dann manchmal gemerkt, dass ich dann auch gar keinen Bock mehr habe, irgendwie so lange wach zu bleiben. Teil 2. Das Festival. Das Festival begann wie ein Versprechen. Wochen voller Vorfreude, Playlists, Absprachen in Gruppenchats. Wann treffen wir uns? Wer bringt die Kühlbox mit? Zeltplatz B oder C? Ich erinnere mich an das Klingen der Plastikflaschen, an das Klappern der Campingstühle, an den Geruch von Sonnencreme und Pommesfett, der in der Luft hing. Meine Freunde und ich fanden unseren Platz wie gewohnt. Wir verteilten Decken, quetschten uns aneinander, lachten über alte Witze, tauschten Anekdoten aus dem Alltag aus. Und natürlich war Alkohol Teil des Rituals. Ich trank so, wie ich es immer getan hatte. Ein Bier in der Hitze am Nachmittag, ein Spritzer am Abend, zwischendurch Energy, weil die Sets bis tief in die Nacht gingen. Ich dachte nicht nach. Es fühlte sich selbstverständlich an. Hände geschüttelt mit dem Fremden, der dein Bier austrank. Umarmungen, wenn man sich nach Monaten wiedersah. Die Musik machte den Puls leichter, nicht schwerer. Als die Sonne unterging, wurde es lauter, bunter. Die Bühne leuchtete, Menschen tanzten. Auch ich war mittendrin. Wir sangen mit, bis die Stimme kratzte, bis der Schädel schwer wurde. Irgendwann bestellte jemand einen Long Drink. Die Mischung war typisch Festival. Alkohol plus ein Schuss Koffein, ein schneller Kick, damit man nicht einschlief. Ich nahm ihn, prostete, lachte. Es fühlte sich an wie eine kleine Rebellion gegen die Müdigkeit. Ich erinnere mich an die Details, weil sie später faustdick vor mir auftauchten. Die ungewohnte Hitze im Zelt, die enge Luft, die Schuhe, die im Schlamm stecken blieben. Ich erinnerte mich an die Gespräche über die Zukunft, an die Versprechen, die man sich macht. All das verschmolz an diesem Abend zu einem Gefühl grenzenloser Gegenwart. Und weil alles vertraut war, dachte ich nicht, pass auf, sondern eher, genieß es. Schließlich kroch ich in mein Zelt, nahm die Luftmatratze, kuschelte mich in den Schlafsack und dachte, was für ein Abend. Ich war müde und selig. Ich schlief schnell ein, ohne das leiseste Vorzeichen, was Stunden später meinen Körper in einen Ausnahmezustand katapultieren würde. Also in unserer Geschichte haben wir ja jetzt die klassische Festival-Situation, in dem natürlich auch nächtelang, tagelang durchgefeiert werden soll oder durchgefeiert wird. Und natürlich dann auch, wie ihr es schon gehört habt, so ein bisschen die Mischung aus Alkohol und Koffein. Tatsächlich ist genau diese Mischung auch tückisch, weil Alkohol dämpft und Koffein stimuliert. Durch diese gegensätzlichen Wirkungen kann dann das Herz-Kreislauf-System überfordert werden. Also so Symptome wie Herzrasen, Zittern oder auch Atembeschwerden treten dann nicht immer sofort auf, sondern oft verzögert. Typischerweise dann, wenn der Körper von der Aktivität in den Ruhemodus wechselt. Gerade bei Hitze oder auch körperlichen Anstrengungen, wie jetzt zum Beispiel Tanzen, wenig Schlaf, Zelt auf- und abbauen und was weiß ich noch alles, steigt dann eben diese Belastung zusätzlich. Medizinisch betrachtet kann so eine Kombination eine sehr starke physiologische Reaktion hervorrufen, die sich dann sehr bedrohlich anfühlt und die das Gehirn dann eben auch wirklich als lebensbedrohlich abspeichert. In unserer Geschichte ist ja dahingehend erstmal noch nichts passiert. Unsere Person hat einfach ja den Festivaltag genossen, hat wahrscheinlich ganz durchgemixt verschiedene Alkoholsorten getrunken, von Bier über Wein, Koffein mit in Longdrinks drin, also alles dabei. Und es ist ja auch oft so, dass es entweder super heiß ist an Festivaltagen und dann auf einmal auch irgendwie gewittert, regnet. Alles ist dabei, wenig Schlaf. Und deshalb würde ich jetzt sagen, schauen wir uns an, wie es in der Geschichte weitergeht. Teil 3. Die Nacht. 3 Stunden Schlummer lagen hinter mir, als etwas Unvorstellbares passierte. Es fing ganz unspektakulär an. Ein Ziehen in der Brust, ein flüchtiger Schreck, wie wenn man im Traum fällt. Ich wachte auf, nahm die Dunkelheit wahr, roch die nasse Luft des Zeltes und in dem Moment, in dem ich die Augen öffnete, schlug mein Herz los wie eine Trommel. Ich setzte mich auf, die Matratze knarzte, meine Finger suchten in der Dunkelheit nach meinem Handy, als Anker, als Verbindung zur Welt, die mich vor diesem Gefühl trennen sollte. Die Hände waren kalt und nass, obwohl mein Körper brannte vor Hitze. Der Brustkorb zog sich zusammen. Ein Gewicht legte sich auf die Brust, so als säße jemand mit erhöhter Intensität dort. Atmen wurde zum Kampf. Die Luft kam kurz und seicht, nicht tief, kein befreiender Zug. Die Gedanken rasten. Was ist das? Herzinfarkt? Sterbe ich? Bin ich nicht zu jung für sowas? Bilder schossen vorbei. Familienfeste, das Bild meiner Eltern, ihre Gesichter, als hätte ich sie nie wieder gesehen. Die Angst trieb mich aus dem Zelt. Ich stolperte in die Nacht, klammerte mich an den Zeltstangen fest, hielt mich an Freunden, die teils halb schlafend, halb feiernd umherwuselten. Niemand schien zu merken, wie ich in mir zusammenbrach. Ich erinnerte mich an Sekunden, die sich wie Stunden dehnten. Der Boden schwankte, die Stimmen waren dumpf wie durch Wasser. Jede Bewegung brachte Stiche in die Brust. Ich versuchte, die Luft zu zählen. Einatmen, ausatmen, bloß nicht hyperventilieren. Aber zugleich wuchs die Überzeugung, ich verliere die Kontrolle. ich sterbe jetzt. Irgendwann, wie durch einen Riss in der Panik, trat Erschöpfung und die Intensität ebbte ab. Ich kroch zurück in mein Zelt, zog die Decke über den Kopf und starrte noch lange in die Dunkelheit. Schlaf kam nicht. Meine Gedanken warnten mich. Das war real. Nicht nur ein Traum. Mein Körper hatte mir eine Botschaft gesendet, so klar und so einschneidend, dass die Erinnerung sich wie ein Brandmal in alle folgenden Momente einprägte. Diese Nacht veränderte etwas. Nicht nur durch eine Serie von schlechten Entscheidungen, die kamen alle vorher unauffällig, sondern durch eine punktuelle Explosion von Angst mitten in der Stille. Die Stille macht es schlimmer. Sie ließ die Vorstellung wachsen, dass niemand käme, dass niemand hören würde, wenn das Herz wirklich aufhörte. Diese Leere der Nacht bleibt mir haften, noch lange nachdem der Schlaf mich verließ. Also wie ich ja vorab auch schon gesagt habe, das nächtliche Auftreten von Herzrasen und Atemnot nach Alkoholkonsum plus Koffein ist oft eine zeitverzögerte physiologische Reaktion. Während der Alkohol eben abbaut, kann das vegetative Nervensystem in einen Zustand hoher Erregung kippen. Das Ergebnis sind eben Symptome, die exakte Ähnlichkeit mit Panikattacken haben. Also Herzklopfen, Atemnot, Schwindel, Todesangst. Und auch wenn eine medizinische Ursache ausgeschlossen wird, also zum Beispiel, wenn man dann auch ein EKG machen würde, bleibt die Erfahrung für das Gehirn real und sehr traumatisch. Diese Kodierung, also lebensbedrohlich, ist es, die später auch Auslöser für Erwartungsangst dienen kann. Falls ihr nicht wisst, was Erwartungsangst ist, es ist die Angst vor der Angst, also ein Zustand der Unsicherheit und des Befürchtens, dass eine gefürchtete Situation oder eine Panikattacke eintreten könnte, selbst wenn noch nichts passiert ist. Und dieses Symptom tritt eben häufig bei Angststörungen wie Panikstörungen auf, bei der die Erwartung einer zukünftigen Panikattacke intensive Angst auslösen kann und dann auch zu einem Teufelskreis aus Angst und Vermeidungshalten führt. An der Stelle muss ich auch sagen, ja, bekomme ich schon so ein bisschen Gänsehaut. Ich meine, natürlich habe ich das Skript vorbereitet und ich habe auch schon eingangs gesagt, dass die Geschichte jetzt nicht eins zu eins meine ist, aber trotzdem sind da gewisse Parts auch wiederzufinden. Ich habe mich einfach wirklich direkt auch zurückversetzt gefühlt in die Situation, die ich auch damals hatte. In meiner Situation war ich auch auf einem Festival, aber mit einem Tagesticket und habe quasi morgens dann bei einer Freundin übernachtet und hatte tatsächlich auch nur 3 Stunden Schlaf. Also ich glaube, wir waren dann so gegen 6 Uhr morgens dann zu Hause. Ich musste halt mich bei ihr dann ready machen und mit dem Zug auch nach Hause fahren. Und ich weiß einfach noch genau, als wäre es gestern gewesen, wie ich damals aufgewacht bin und genau diese Symptome hatte. Und rein neutral gesehen ist es ja tatsächlich so. Also zum Beispiel, ich bin jemand, ich habe zu dem Zeitpunkt auch so gut wie kein Koffein zu mir genommen. Also ich habe weder Kaffee getrunken, generell noch irgendwelche Energy Drinks. Ich habe auch schon damals in meinen Teenagerjahren gecheckt, dass wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, Wodka E oder so trinke, dass es mir tatsächlich körperlich richtig schlecht geht. Und dann waren wir halt auf dem Festival. Alles, was es da gab, also selbst das Bier, gab es halt nur mit Koffein. Und ich weiß auch noch, dass ich irgendwann so krass Durst hatte nach einfach Wasser. Ich glaube, das war dann irgendwie 3 Uhr, 4 Uhr morgens. Und habe mir dann ein Wasser gekauft und habe das wirklich komplett runtergekippt. Und dann, weiß ich nicht, bin ich mit dieser Flasche noch irgendwo langgelaufen und habe dann mal auf die Flasche geguckt. Und dann stand da einfach Wasser mit Koffein. Das heißt, ich habe einfach den ganzen Tag, den ganzen Abend oder die ganze Nacht alles zu mir genommen, Alkohol, aber auch alles mit Koffein. Und dann ist es ja nicht super strange, dass man wirklich, wenn man das ja gar nicht gewohnt ist, dann einfach irgendwie aufwacht. Aber ich muss sagen, in so einem Moment habe ich natürlich gedacht, oh Gott, das ist irgendwie eine Panikattacke, das ist irgendwas Mentales. Und Jahre später habe ich dann nebenbei mit meiner Therapeutin damals dann mal diese Situation besprochen. Und dann hat sie mich auch angeguckt und hat gesagt, ja, aber wenn Sie ja nie Koffein zu sich nehmen und da die ganze Zeit nur Koffein zu sich nehmen plus Alkohol, dann ist es doch gar kein Wunder, dass der Körper so reagiert und dass es dann nichts Mentales war. Das hat mir dann im Nachgang auch sehr geholfen, aber wie jetzt auch in unserer Hörergeschichte, hat mich dieses Ereignis tatsächlich sehr geprägt wie so ein Brandmal. Teil 4. Der Morgen danach. Morgengrauen. Das Zelt war voller triefender Schlafsäcke. Die Welt roch nach Fußbodenmatratzen, altem Gras und kaltem Kaffee. Ich war wach im flauen Licht, weil mein Körper nicht mehr zu schlafen bereit war. Der Puls war noch erhöht. Nicht mehr das akute Terrorzentrum, aber robust genug, um mich an das Geschehene zu erinnern. Wir packten zusammen, rangelten mit Zeltstangen, lachten, als wäre kein Sturm durch meine Brust gezogen worden. Ich lächelte mit. Ich hielt meinen Rucksack, schulterte ihn schwer und dachte, das war nur ein Ausrutscher, ein Fehler, eine Überreaktion. Ich versuchte, rational zu erklären, was geschehen war. Zu viel Koffein, Hitze, Dehydrierung, zu wenig Schlaf. Das klang glaubwürdig, war eine Erklärung, die man anderen geben konnte und der man anfangs selbst breitwillig Glauben schenkte. Doch im Laufe des Tages bemerkte ich ein anderes Phänomen. Geräusche, Gerüche, kleine Dinge, die vorher unscheinbar waren, zogen jetzt an mir vorbei wie rote Lampen. Ich roch den Wein, und das war nicht nur im Sinn der Erinnerung, es war ein Signal. Mein Herz zuckte, mein Magen zog sich zusammen. Ich dachte an das Zelt, an die Panik, an die Hände, die im Dunkeln nach Halt tasteten. In der Woche danach versuchte ich, zur Normalität zurückzukehren. Ich machte Pläne fürs Wochenende, ging aus mit Freunden. Aber überall, wo Alkohol floss, spürte ich diese seltsame Distanz zu mir selbst. Eine Unsicherheit, die sich wie eine Mauer zwischen dem, was ich tat, und dem, was ich fühlte, spannte. Es war kein bewusstes Aufhören in diesem Moment. Es war ein inneres Verbot. Ich merkte es beim Griff nach der Flasche, als ich Reflexe in mir stoppte, bevor sie eine Handlung wurden. Später, daheim, stand ich vor dem Kühlschrank, sah den Wein und blitzartig fühlte ich eine Panik, die kaum geringer war als die in jener Nacht. Ich stellte die Flasche zurück und ging zur Couch. Nicht, weil ich moralisch etwas wollte, sondern weil etwas in meinem Körper sagte, nein, gefährlich. In den Tagen, die folgten, versuchte ich zu erklären. Ich bin einfach nur vorsichtig. Freunde meinten, gute Idee, mal Pause zu machen. Andere fragten besorgt, ob ich mich schlecht fühle, ob ich krank sei. Mein Schweigen wuchs. Es war peinlich, schien unwirklich. Wer verzichtete schon von einem Tag auf den anderen? Wer lässt die gemeinsame Regel, das Ritual, das soziale Schmiermittel einfach fallen? Ich tat es und merkte bald, dass die Distanz zum Wir in meiner Freundesgruppe größer wurde. Eine klassische Konditionierung erklärt genau dieses Phänomen, also eine stark aversive, also negativ erlebte Erfahrung verknüpft sich mit dem auslösenden Reiz, hier Alkohol. Später reicht dann oft schon der Anblick oder auch der Geruch, um die physiologische Reaktion erneut auszulösen. Und daraus wächst dann eben die vorhin erwähnte Erwartungsangst. Es ist eben nicht das objektive Risiko, sondern die Erinnerung an das Erlebte, was diese ganzen Symptome hervorruft. Und deshalb fühlen sich Betroffene oft gezwungen, zukünftig ganz zu meiden, nicht aus Überzeugung, sondern aus instinktiver Selbstschutzreaktion. Auch hier habe ich tatsächlich, was heißt ähnliche Erwartungswerte, aber auch ich hatte dann bei zukünftigen Treffen, bei zukünftigen Feiern gehen, bei zukünftigen Festen wirklich die Hemmschwelle, Alkohol zu trinken. Also bei mir hat das sich wirklich auch so in das Gehirn eingebrannt, dass ich absolute Angst davor hatte, dass es mir dann nochmal so geht. Und auch ich habe irgendwelche Ausreden, irgendwelche Ausflüchte gesucht. Und ich erinnere mich auch an ein Familienfest. Da haben alle natürlich wie immer auch irgendwie spaßig mitgetrunken. Und ich ja eigentlich auch. Also es war jetzt kein Vollsuff, aber auch da war man nie so ein Kind von Traurigkeit. Und da habe ich dann auch von heute auf morgen dann gesagt, nee, ich trinke nichts. Und ich weiß auch noch, wie unangenehm das war, weil wirklich jeder auch gefragt hat, geht's dir gut, ist irgendwas los? Natürlich wird dann bei einer Frau auch wieder das Thema Schwangerschaft breitgeschlagen. Ich weiß, dass sie das auch nicht böse meinten, aber es fühlt sich auf jeden Fall einfach nicht geil an. Und es war für mich auch unfassbar schwierig, weil ich ja auch, wie gesagt, kein Kind von Traurigkeit bin und auch immer mit vorgeglüht habe, mitgetrunken habe, es manchmal auch ein bisschen übertrieben habe. Aber trotzdem, ja, war das dann so Erklärungsnot. Also man musste überall eigentlich irgendwie sagen, ja, ich trinke jetzt irgendwie nicht mehr. Sorry, ich bin heute nicht dabei. Ich weiß, dass es auf jeden Fall für mich auch schwerer war. Aber es war jetzt nicht so wie in der Horrorgeschichte, dass ich sage, ich habe dadurch irgendwelche Freunde verloren, Freundschaften verloren, irgendwelche Anschlüsse verloren. Also das tatsächlich gar nicht. Das war bei mir immer komplett, die Entscheidung hat bei mir immer auf Akzeptanz getroffen. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, der auch ohne Alkohol trotzdem ja super aufdrehen kann, Spaß haben kann, rumtanzt, Quatsch macht. Und dass es dann im Endeffekt gar nicht so extremst aufgefallen ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es bestimmt auch Menschen gibt, die dann da auch mehr auf Distanz anstatt auf Akzeptanz treffen. Teil 5. Das neue Leben. Das Leben danach war keine dramatische Abstinenz, die als Heldengeschichte Erzählerapplaus bekam. Es war ein schleichender Prozess, ein ständiges Austarieren, ein Neubauen sozialer Abläufe mit anderen Mitteln. Geburtstage waren nicht mehr Symbole kollektiver Ekstase, sondern Prüfsteine. Ich nahm an, ich brachte eine Flasche Wasser mit und damit war ich plötzlich die, die nicht trinkt. Manche Freunde fanden das merkwürdig, andere machten Witze. Ich lachte mit, aber innerlich arbeitete ein Gefühl, das schwerer war als jede alkoholfreie Alternative. Eine Scham, die nicht laut, sondern beständig nagend war. Ich begann Ausreden zu erfinden, weil Angst so wenig teilbar ist. Ich fahre, ich habe morgen früh einen Termin. Mir geht's nicht so gut. Das waren praktische Deckworte, die eine Binnengrenze zogen, ohne die Scham zu benennen. Manchmal erzählte ich es meiner engen Freundin und sie sagte mit dem eigentlich beruhigenden Ton, wenn es dir gut damit geht, ist das doch super. Aber ein direktes Erklären an dem großen Tisch beim großen Lachen, das wollte ich nicht. Parallel dazu begann ein innerer Prozess. Ich suchte nach Informationen. Ich wollte wissen, was passiert war. War es wirklich nur die Mischung aus Alkohol und Koffein? War es mein Herz? War ich plötzlich krank? Ich ging zu meiner Hausärztin, sie nahm mein Blut ab, gab mir ein EKG, blätterte durch meine Vitalwerte. Alles schien in Ordnung. Das passiert häufiger, als man denkt, sagte sie. Manchmal ist es nur eine Überreaktion. Wir sollten das beobachten. Das half, kurzzeitig. Vor allem half mir, dass jemand das, was ich erlebt hatte, nicht abtat. Ich merkte, dass ich weniger allein war in diesem Gefühl. Und doch blieb die Praxis schwer. Feiern, trinken ist nicht nur biologisch verankert, sondern sozial durch Ritual und Identität. Wenn ich mit Freunden im Biergarten saß, war es nicht mehr nur das Getränk, es war das Zusammensein, die Gemeinsamkeit. Ich lernte, neue Rituale zu bauen. Ich bestellte kreative alkoholfreie Cocktails, engagierte mich mehr im Gespräch, führte bewusst Gespräche mit dem, die mir wichtig waren. Manchmal aber, an dunklen Tagen, fühlte ich mich wie eine Fremde in meiner eigenen Biografie. Früher hätte ein Toast das Ende eines Kapitels markiert. Jetzt war es ein Kapitel, in dem ich nicht vorkam. Ich musste mich neu definieren. Nicht dramatisch, nicht revolutionär, aber Schritt für Schritt. Ich suchte mir Techniken gegen die aufsteigende Angst. Atemübungen, progressive Muskelentspannung, kurze Spaziergänge nach Feierlichkeiten. Es war Arbeit, aber sie war nötig. Also Vermeidung ist ein absolut verständlicher Schutzmechanismus. Viele, die nach einer heftigen körperlichen Reaktion den Alkoholkonsum einstellen, beschreiben zunächst Erleichterung, dann aber soziale Reibungen oder auch das Gefühl, etwas zu verpassen. Therapeutisch ist es genau an der Stelle wichtig, nicht allein auf Vermeidung zu setzen, sondern die zugrunde liegende Angst zu bearbeiten. Also Psychoedukation, verstehen, was im Körper geschieht oder geschah, kognitive Techniken, um die katastrophierenden Gedanken zu ändern oder gegebenenfalls auch Expositionsverfahren, also das sind kontrollierte, schrittweise Annäherungen an den Auslöser, können dabei helfen, wieder Vertrauen in den eigenen Körper aufzubauen, ohne den Druck, wieder was trinken zu müssen. Hier muss ich auch mal überlegen, wie das eigentlich bei mir ist. Ich glaube, ich habe fast 2 Jahre lang gar nichts getrunken oder überwiegend gar nichts getrunken und habe mich dann selbst langsam immer wieder angenähert. Ich muss auch sagen, es kommt natürlich auf die Tagesform an. Manchmal bin ich super entspannt und kann dann auch auf jeden Fall mehr und auch wieder durcheinander trinken. Manchmal, ja, ist aber vielleicht auch meine soziale Batterie so ein bisschen abgekämpft oder ich bin einfach irgendwie so ein bisschen erschöpfter. Und wenn ich dann irgendwie weggehe, würde mich das Trinken tatsächlich irgendwie auch stressen. Ich glaube, ganz gesund und entspannt ist der Bezug zu Alkohol für mich nicht mehr da, also nicht so wie früher, aber ich würde ihn jetzt auch nicht komplett vermeiden. Also ich glaube, selbst jetzt ist es noch für mich, ja, einfach, also ich muss jetzt nicht dran arbeiten, dadurch, dass ich jetzt sowieso in einem Dörfchen wohne, wo man einfach ein Auto braucht, wenn man irgendwie unterwegs ist, hat sich das für mich eh schon erübrigt, weil ich tatsächlich auch einfach gerne nach dem Feiern in meinem Bett liege und schlafen möchte und nicht jetzt irgendwie noch mit Zug und Bus durch die Walachei fahren will oder irgendwo dann übernachte. Deswegen, ja, erübrigt sich das Thema manchmal Alkohol sowieso, weil ich dann einfach fahre oder man halt wirklich an dem Wochenende auch noch was anderes zu tun hat. Aber trotzdem, ja, würde ich sagen, ist mein Verhältnis zu Alkohol einfach nicht mehr so unbeschwert, wie es halt mal vorher war. Auch wenn ich jetzt tatsächlich weiß, dass es keine Panikattacke war in dem Sinne, sondern einfach eine körperliche Reaktion auf den Alk und auf Koffein. Teil 6. Freiheit in der Angst. Heute, Jahre später, ist mein Verhältnis zu Alkohol ein anderes. Aber nicht feindselig. Ich trinke sehr wenig. Nicht aus Mission, nicht aus moralischen Überlegenheitsgefühlen, sondern weil die Erfahrung schlichtweg eine Grenze in mir gesetzt hat, die ich akzeptiert habe. Das war ein langer Prozess. Es gab Rückschläge. Nächte, in denen aufkommende Furcht mich unerwartet überrollte. Tage, an denen ich mir wünschte, ich könnte unbeschwert ein Glas heben und Prost sagen. Aber es gab auch Siege. Ich blieb auf Hochzeiten ohne Alkohol und tanzte trotzdem, weil jemand neben mir die Musik anstimmte und die Freude echt war. Ich fand heraus, dass Menschen oft nicht so sehr auf das Glas schauen, wie ich dachte. Manche sogar erklärten, bewundernswert, dass du deinem Körper zuhörst. Therapeutisch gesehen suchte ich mir Begleitung. Wir arbeiteten an Atemtechniken, an realistischen Bewertungen. Ein Herzrasen heute bedeutet nicht automatisch das Herzrasen von damals. Ich übte, bildlich gesprochen, das Rufen der Angst zu entkräften. Langsam, Schritt für Schritt, bis aus dem lauten Alarm ein Signal wurde, das ich lesen konnte, nicht das mich überwältigte. Ich machte auch kleine Experimente, nicht um mich zu zwingen, sondern um zu prüfen, wie weit ich gehen wollte. Ich stellte mich Situationen, die vorher panisch gemacht hätten. Ein Biergartenbesuch mit alkoholfreiem Radler, ein Konzert ohne Alkohol, Ein Abend mit Freunden, bei dem ich offen sagte, ich trinke nicht mehr oft. Das Aussprechen war oft schwerer als die Situation selbst. Aber meistens tat es gut. In einigen Fällen spürte ich ein kurzes Flattern, atmete bewusst und das Gefühl verschwand wieder. So entstand eine neue Freiheit. Nicht die schamlose Leichtigkeit von früher, sondern eine bewusste Präsenz, die mich nicht definiert, aber begleitet. Ich habe gelernt, dass die Angst mich nicht beherrschen muss, auch wenn sie anwesend ist. Ich habe gelernt, mir selbst zuzuhören und meine Grenzen so zu setzen, dass ich leben kann. Voller Teilnahme, aber ohne mich selbst zu verraten. Und an den Nächten, wenn das Summen der Musik mich doch noch an das Zelt zurückführt, erinnere ich mich daran, dass es nicht nur um Verzicht geht. Es geht um ein anderes Ja. Ein Ja zu mir, zu meinem Körper, zu meiner Geschichte. Und das ist ein Ja, das mich hält. Wissenschaftlich zeigt sich, dass Menschen, die nach einer solchen Erfahrung abstinent bleiben, nicht automatisch das Wunschergebnis ohne Begleitung erreichen. Die beste Hilfe ist hier eine Kombination aus Verständnis, was körperlich hier passiert ist, therapeutischer Arbeit und auch sozialer Unterstützung. Viele Betroffene berichten, dass sie in der Folge achtsamer leben, gesündere Routinen entwickeln und ein neues Selbstgefühl gewinnen. Nicht trotz der Angst, sondern teilweise wegen ihr. Auch wenn wir jetzt hier in der Hörergeschichte abschließend auch nochmal gesagt haben, dass ja, man sich zum Teil da auch professionelle Hilfeleistungen nehmen kann, muss man sich das natürlich auch überlegen. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sagen, nö, ich fahre jetzt eigentlich super gut damit, dass ich keinen Alkohol mehr trinke, ich fühle mich super gesund, meine Vitalwerte sind anders, besser etc. Also kann ja auch sein, es gibt ja auch generell auch schon Leute, die schon immer abstinent leben. Aber die Frage ist natürlich, wie hoch ist der Leidensdruck bei dir? Also wenn du sagst, du würdest super gern feiern gehen, super gern losgelöst wieder viel trinken, aber du traust dich nicht, deswegen vermeidest du, dann ist natürlich an der Stelle auch ratsam, da sich Hilfe zu holen. Aber das ist das, was ja Vanni und ich auch wirklich immer wieder sagen. Der Leidensdruck bestimmt am Ende auch das, was du machst und welchen Weg du gehst. Und vielleicht hast du dich selbst ja in dieser Geschichte auch wiedergefunden oder du kennst jemanden, dem so etwas passiert ist. Vielleicht war es auch nur eine Fremdgeschichte, die dich betroffen gemacht hat. Und an dieser Stelle will ich auf jeden Fall auch sagen, dass Angst kein Stempel ist. Sie ist oft einfach ein Signal. Und manchmal zwingt sie uns dazu, Grenzen zu setzen, die uns in bestimmten Situationen oder Lebensabschnitten auch schützen. Und manchmal ist sie eben auch der Beginn eines Weges, auf dem wir lernen, uns selbst zu vertrauen. Und keiner muss das alleine tun. Also man kann suchen, man kann fragen, man kann reden. Und das sind alles keine Schwächen, sondern Fortschritte oder auch Stärken. Wie ich ja anfangs auch schon gesagt habe, es war so eine Geschichte teilweise über mich, aber literarisch auch oft abgewandelt. Wie gesagt, auch die Konsequenzen, die man manchmal zu spüren bekommt, irgendeine Distanz von anderen, die dann sagen, oh, du bist jetzt voll die Spaßbremse, weil du nicht trinkst. Das habe ich zum Glück nie erleben müssen. Ich glaube, es wäre tatsächlich sonst auch sehr, sehr schwer für mich gewesen in der ersten Zeit. Aber ja, also ich muss ja sagen, ich war ja schon echt jahrelang auch immer so eine Feiermaus und ich mache das auch immer noch sehr gerne, aber ich kann es einfach nicht mehr jedes Wochenende. Überlegt euch tatsächlich dann auch immer, wenn ihr vielleicht jemanden trifft, der dann mal sagt, ja, ich trinke heute nicht, dass es halt ja auch irgendwie so eine Geschichte sein kann, jetzt nicht automatisch Schwangerschaft oder was weiß ich, auch damit zusammenhängen und dass die Leute auch ohne Alkohol mal Spaß haben können. Es soll jetzt aber keine Predigt sein, dass Alkohol schlecht ist und jeder nichts trinken soll. Auch ich liebe immer noch ein Gläschen Wein, auch irgendwie noch einen leckeren Cocktail oder auch ein leckeres Radler. Ich bin ja sowieso da auch so eine Person, die trinkt eigentlich nur so süßen Kram, der einfach lecker schmeckt. Ab und zu dann auch mal kurze. Aber ja, also auch dahingehend hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal so einen Bezug zu Alkohol entwickeln könnte, der mir doch dann mehr Angst macht. Aber auch das kann man dann in den Griff bekommen. Wie gesagt, entweder durch professionelle Hilfe oder man tastet sich da auch einfach langsam ran. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch, dass ihr der zweiten Solo-Becky-Folge zugehört habt. Bin gespannt, habt ihr vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht? Kennt ihr Leute, die auch sowas ja mal erlebt haben? Da geht es jetzt gar nicht rein um wirklich Panikattacken, sondern auch dieses Zusammenspiel Alkohol und Koffein. Ja, schreibt uns das mal gerne in die Kommentare oder schreibt uns Nachrichten per Insta und leitet die Folge auf jeden Fall weiter, bewertet unseren Podcast. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder mit Vanni zusammen. Und bis bald. Ciao. Nice.